Worte aus dem zweiten Buch Mose und werden meistens dann gebraucht, wenn es um wirklich heftigen Streit geht, wenn es um unerbittlichen Streit geht, um Rache und Revanche, um Vergeltung. Das Wort wird oft dann verwendet, wenn einer einem anderen einen großen Schaden zugefügt hat oder jemanden getötet hat. Und es soll dann eine Revanche oder Rache passieren. Das, was wir in unserem Alltag erleben, ist meist nicht so heftig. Bei uns geht es nicht um Mord oder Totschlag. Aber wir kennen das Gefühl, es dem anderen heimzahlen zu wollen. Der soll mindestens ebenso leiden wie wir. Der soll nicht so einfach da wegkommen. So wie das Wort Auge um Auge aus dem zweiten Mosebuch meistens gebraucht wird, wird es völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Als diese Anordnung an das Volk Israel erging, ging es um zwei Dinge. Das eine war Vergeltung, ja, aber angemessen. Wer einem anderen einen Schaden zufügt, soll angemessen ausgleichen. Aber nicht mehr. Deshalb Auge um Auge und nicht Auge um Leben, sondern Auge um Auge. Üblich war nämlich die Blutrache. Das bedeutet, wenn einer einem anderen einen Schaden zugefügt hat, ist die ganze Familie verpflichtet, diesen Schaden zu rächen. Und dagegen wendet sich dieser Text. Es geht um angemessene Vergeltung. Also es ist eigentlich eine Schutzmaßnahme, eine Aufforderung zur Deeskalation des Streits. Und ein zweites, es geht nicht um körperliche Vergeltung. Gemeint ist hier nicht, wenn einer einem anderen ein Auge ausgeschlagen hat, soll ihm auch das Auge ausgeschlagen werden. Sondern es ging immer um finanziellen Ausgleich. Und zwar vor einem Gericht. Es soll ein ordentliches Gerichtsverfahren darüber passieren, wer einer jemandem anders einen Schaden zugefügt hat. Und noch ein anderer Gedanke. In diesen Versen ist die Aufforderung enthalten, derjenige, der einen Schaden zugefügt hat, soll einen Ausgleich geben. Nicht derjenige, der geschädigt worden ist, soll den Ausgleich nehmen, sondern es ist die Aufforderung an denjenigen, der geschädigt hat. Auge um Auge, das Thema unseres Gottesdienstes. Ihr guckt schon ganz gespannt dahin. Mal sehen, was wir noch sehen und hören werden.
Die Kids dürfen jetzt mal alle nach vorne kommen. Alle, die gerne malen, wie Lena. Und alle, die nicht gerne malen, wie ich. Oder es einfach nicht können. Ich würde es gerne tun. Also, wenn ihr wollt, kommt hier zu mir. Mutig, mutig. Ist ein kleiner Saal, wenig Leute. Das ist voll easy hier am Grindel. Es bewegen sich schon welche. Wurden eigentlich schon die Zettel verteilt? Das kommt dann noch. Wurden schon. Sehr gut. Also kommt mal hier alle zu mir. Ihr könnt euch hier hinsetzen. Dann müsst ihr nicht mich so von da unten angucken. Ja, genau. Sehr gut, sehr gut. Hier ist genug Platz. Kommt mal alle her. Ich habe mal eine Frage. Wer von euch war schon mal richtig wütend? Ihr dürft das jetzt verraten, auch wenn die Eltern da sitzen. Noch keiner? Keiner wütend? Keiner wütend, weil ihr verloren habt beim Spielen oder sowas und der andere gewonnen hat? War noch jemand wütend von euch? Wer war schon mal richtig wütend? Keiner? Voll die braven Kids. Wer war zornig? Ist fast das Gleiche. Habt ihr sauer? Wer hat sich schon mal gekloppt? Ja? Wer hat sich schon mal mit seinem Bruder gefetzt? Backpfeifen gegeben? Geschlagen? So langsam, also das machst du ja nicht, wenn du nicht wütend bist, oder? Das machst du einfach so, wenn es dir gut geht. Ne? Wenn du gute Laune hast, patsch, haust einen drauf. Also Streit kennen, ihr seid wahrscheinlich noch zu klein für Streit, ne? Ihr seid alle ganz brav. Ihr würdet nie jemandem etwas zuleide tun. Keiner Mücke, keiner Mama, kein Papa, kein Freund, keiner Freundin. Wut hat etwas damit zu tun, dass man denkt, hey, das ist unfair, was da gerade passiert. Ne? Unfair kennt ihr aber, oder? Unfair, ey, das will ich nicht. Und ich habe eine Geschichte für euch, wenn ihr nachher ein bisschen malen wollt, weil ich habe das Gefühl, so ein bisschen kriege ich jetzt nicht aus euch rausgekitzelt, dann fange ich einfach mit der Geschichte schon an, die ziemlich bekannt ist, von Josef und seinen 11 Brüdern. Kennt ihr Josef? Ja? Sein Vater Jakob. Und die Geschichte geht folgendermaßen los. Er war 17 Jahre alt, also so alt wie du. Knapp. Und du zusammen. Kommen wir jetzt auf 17? Wie alt bist du?
10.
Oh, jetzt darfst du nicht älter als...
Ich bin 7.
Oh, so alt wie ihr beiden zusammen. Also nimm ihn mal auf Huckepack, dann seid ihr Josef, ne? Also 17 Jahre war er alt und er war der zweitjüngste Bruder. Die anderen waren alle älter. Und er war der Lieblingssohn von seinem Dad. Damals hat sein Dad ihm dann einen Rock gemacht, ja, ein Rock, ihr habt richtig gehört. Der Junge hat einen Rock bekommen. Das wäre schon genug Grund gewesen, um wütend zu sein, ja, ein Rock. Nein, damals war das cool, damals wollten die alle einen Rock haben, besonders wenn er bunt war, das war voll trendy, Mode und so. Und der hat einen Rock bekommen und normalerweise bekommt immer der Älteste den Rock. Also könnt ihr euch vorstellen, wie sich die ältesten Brüder gefreut haben, dass der Josef den Rock bekommen hat? Gar nicht, ne? Waren alle ganz cool, waren gechillt, haben sich gesagt, Josef, genieße es, dass du den bekommen hast. Gönne ich dir, finde ich gut, will ich gar nicht haben, behalt du den. So haben die alle reagiert, ne? Nein, nicht den.
Die wollten alle den haben.
Die wollten alle den Rock haben? Ja, die fanden das alle voll unfair. Er kriegt den coolen Rock und die nicht. Und wie reden die dann über ihn? Jetzt nur noch gut, ne? Nicht mehr hinter seinem Rücken. Die sagen ihm, hey, wir sind deine besten Brüder, wir stehen zu dir, wir helfen dir, wenn es dir schlecht geht, wenn es schwierig wird. War auch nicht so, ne? Da fing es plötzlich an, dass die dachten, dieser verzogene, verwöhnte Bengel, ey, bevorzugt von Daddy, und das steht ihm eigentlich gar nicht zu, reden schlecht hinter ihm, sind neidisch, wollen das auch haben, versuchen ihm ein bisschen Steine in den Weg zu legen. Und dann ist er noch so klug mit 17 Jahren, dass er einen Traum kriegt, den er seinen Brüdern erzählt, der folgendermaßen ist. Die sind auf dem Feld beim Getreide, nehmen das Getreide zusammen und machen daraus Garben. Wenn du Getreide, ganz viel Getreide zusammenbindest, dann ist das eine Garbe. Also nicht die Garben, die wir hier sammeln, das sind nämlich ohne R, das sind einfach nur Garben. Also eine Garbe. Und dann sagt er, hey, meine Garbe hat sich hingestellt und aufgerichtet und eure haben sich drumherum gestellt und sich vor meiner verbeugt. Coole Story, ne? Die Brüder, die alle älter sind, bis auf der eine, die sollen sich vor ihm verbeugt haben. Da meinten die, was willst du denn? Willst du jetzt, dass du der König für uns bist, dass du hier der King bist? Oder was? Na, was denkt ihr, wann kam die erste Faust? Vom Bruder. Sofort. Na, da kam noch keine Faust. Aber die hatten schon die Fäuste geballt und dachten sich, ey, was, der kriegt's noch. Und er war richtig klug. Er hatte einen zweiten Traum. Und weil er gar nicht gemerkt hat, dass er seine Brüder schon eigentlich längst verloren hat, dass sie ihn gar nicht mehr mögen, ist er so intelligent, dass er nochmal hingeht und sagt, hey, ich habe noch einen Traum für euch. Und in diesem Traum verbeugt sich die Sonne, der Mond und die 11 Sterne vor mir. Und jetzt merkt sogar Jakob, der Vater, der seinen Lieblingssohn hier hat und ihn die ganze Zeit beschützt hat und ihm immer die besten Sachen schenkt, sogar, hey, irgendwas passt hier mit dem Josef nicht. Ich glaube, dem ist das zu Kopf gestiegen, ne? Der ist ein bisschen verzogen oder verwöhnt oder vielleicht habe ich dir ein bisschen zu viel Gutes getan und sagt dann zu seinem Sohn Josef, was willst du denn jetzt? Meinst du etwa, ich, deine Mutter und deine 11 Brüder verbeugen uns vor dir? Und dann, die anderen Brüder sind auf der Weide mit dem Vieh, mit den Tieren, mit den Schafen und weiden die ganz weit weg. Und wer muss diese Arbeit nicht machen? Josef, toll, die dürfen die Arbeit machen und er darf zu Hause chillen. Ne? Und irgendwann sagt der Vater, mal gucken, wie es denen geht. Ich schick mal jemanden hin, also dich, guck mal, wie es ihnen geht. Und er latscht los und vom Weiten sehen sie ihn schon kommen und denken sich, so, jetzt hast es. Und sie planen ihn umzubringen. Krass, ne? Die denken nicht, komm, jetzt hauen wir ihm eine rein, sondern die planen ihn umzubringen. Also die müssen ja richtig wütend gewesen sein. Das ist ja nicht nur, oh, ich bin ärgerlich, sondern die sind richtig wütend gewesen. Das hat die immer mehr aufgestockt. Und dann meint so der älteste Ruben so, nee, lass uns ihn nicht umbringen, lass uns ihn Schrecken einjagen, in die Grube werfen und dann gucken, ob er wieder runterkommt. Und die lassen sich darauf ein, er ist ja der Älteste, ne, dem hören sie dann zu. Und die werfen ihn in die Grube und dann muss Ruben kurz weg. Ja, der Älteste haut ab und dann kommt da so eine Karawane vorbei. Und dann denkt sich Judah so, ey, lass uns den verkaufen. Dann sind wir das Problem los. Und die verkaufen ihn und dann kommt Ruben wieder. Josef ist weg und er denkt sich, nein, habt ihr den umgebracht? Und dann, nein, wir haben den nur verkauft, aber wir können ja dem Vater sagen, dass er tot ist, weil ein Tier ihn aufgefressen hat. Und dann haben sie den Rock von Josef genommen, den sie ihm vorher abgerissen haben, in Ziegenblut getränkt und sind zum Vater und haben ihn angelogen und haben gesagt, Papa, ein gefährliches Tier hat Josef aufgefressen. Dabei lebt er ja noch. Der ist ja verkauft worden, der ist bei einer Karawane. Aber für die Brüder war das Problem jetzt geklärt. Wenn ihr wollt, können jetzt die Eltern und ihr, und nicht nur die Eltern, auch die Erwachsenen, also alle, die gerne malen, hier sind ja irgendwo Stifte und Zettel und so, Bilder malen zum Streit. Und das muss nicht nur der Streit von Josef sein, sondern wie streitet ihr? Da habt ihr ja gerade sehr zögerlich überlegt, ey, wie sieht ein Streit aus oder wie sieht auch Versöhnung aus, wenn sich Leute vertragen? Und später könnt ihr das nämlich an diese Pinnwänden machen, da werdet ihr nochmal nach vorne geholt und auch die Erwachsenen. Und dann können wir alle, wenn wir rausgehen, uns diese Bilder anschauen und vielleicht sind ja Kunstwerke dann entstanden. Also, wenn ihr Bock habt, ne, was zum Thema Versöhnung oder Streit, könnt ihr jetzt malen. Also ihr könnt jetzt wieder zu euren Eltern. Oder da vorne, da kann man viel besser malen. Da sind nämlich diese Malbretter.
Ihr findet in den Reihen Zettel und Stifte. Wenn ihr also einen Eindruck davon habt oder etwas wiedergeben möchtet zum Thema Streit oder wenn ihr etwas schreiben möchtet, was ihr erlebt habt, Streit, Versöhnung, Auge um Auge, seid ihr herzlich eingeladen, euch auch auszudrücken. So. Wie konnte es so weit kommen, dass die Jungs ihren kleinen Bruder verkauft haben, töten wollten oder sogar verkauft haben? Was ist passiert? Josef wurde an ganz wichtigen, für die Ehre der Familie wichtigen Stellen vom Vater bevorzugt. Und das finden die älteren Jungs ausgesprochen unfair. Und Josef ist so naiv oder überheblich, das kann man nun deuten, dass er seine Träume erzählt und davon ausgeht, seine Familie sei davon ebenso begeistert wie er. Und was jetzt nicht erzählt wurde, aber was noch in der Geschichte steht, Josef verpetzt seine Brüder. Es gab Dinge, von denen die Älteren nicht wollten, dass der Vater sie erfährt und Josef geht zum Vater und sagt, du, ich muss dir mal was sagen. Mit sowas macht man sich keine Freunde. Der Vater macht Fehler, Josef macht Fehler und in den Brüdern wächst der Groll. Zuerst dachten sie vielleicht noch, beim ersten Mal, als das passierte, das ist ein Ausrutscher gewesen. Sowas kann ja mal passieren, wie das im Familienleben nun mal so passiert. Schwamm drüber. Aber dann merkten sie, das hat System. Das passiert immer wieder. Der Vater zieht den Kleinen wirklich vor. Und dann wurden sie sauer. Sie ärgern sich. Sie werden wirklich zornig. Aber es ist ein ohnmächtiger Zorn. Sie können nichts machen. Der Vater entscheidet das so und sie können nichts machen. Und dann ist ihr Zorn so groß, dass sie sich nicht mehr anders zu helfen wissen, als dass sie ihn umbringen. Und weil gerade noch einer einschreitet, verkaufen sie ihn nur. Sie bringen ihn nicht gleich um. Und dann denken sie auch noch die passende Lügengeschichte aus, damit der Vater ihnen das Ganze abnimmt. So war das bei Jakob und Josef mit dem Konflikt in der Familie. Wie ist das mit Konflikten bei uns? In der Regel passiert es so, da stoßen zwei unterschiedliche Auffassungen aufeinander. Jeder argumentiert für seine Sichtweise, jeder setzt sich für seine Argumente ein und jeder verteidigt seine Position. Und solange wir dann feststellen, okay, der andere hat eine andere Meinung, ist das ja nicht weiter schlimm. Hakelig wird's, wenn Spannungen in die Beziehung kommen, wenn einer sauer oder verärgert ist. Und das passiert, wenn man den Eindruck hat, der andere hört mir überhaupt nicht zu. Das, was ich sage, spielt keine Rolle. Meine Argumente wischt er vom Tisch. Was mir wichtig ist und welche Bedürfnisse ich habe, wofür ich mich einsetze, das ist nebensächlich. Oder wenn wir negativ bewertet werden. Wenn einer sagt, das kannst du so nicht sehen, das ist falsch. Ich sag dir, wie es richtig ist. Oder ist doch Blödsinn, was du denkst. Oder ich traue dir das nicht zu. Und darauf reagieren wir besonders empfindlich, wenn wir nicht ernst genommen werden. Wenn das, was wir denken oder sagen, nichts gilt. Wenn das weggewischt wird. Wir wollen wahrgenommen werden. Wir wollen gehört werden. Wir wollen akzeptiert und respektiert werden. Und wir haben Angst davor, in einem Streit unterlegen zu sein. Die Auseinandersetzung über eine Sache, es hat ganz sachlich begonnen, wird dann zum Konflikt, wenn wir anfangen, um die Macht zu kämpfen. Dann geht es nur noch darum, wessen Wort hat mehr Gewicht? Wessen Wort wird gehört? Wer setzt sich am Ende durch? Die Sache selbst ist längst zweitrangig geworden. Bei Konflikten geht es immer um unsere Gefühle. Es geht nicht um die Sache. Wenn wir über die Sache reden, ist das ein Stellvertreterstreit. Es geht letztlich um unsere Gefühle. Und das Schlimmste, was in einer Auseinandersetzung passieren kann, ist, dass sich am Ende einer gedemütigt fühlt. Dass er blamiert dasteht. Dass er sich herabgesetzt fühlt. Missachtet. Bloßgestellt. Oder gemaßregelt. Am Ende blamiert und gedemütigt dazustehen. Das ist das Schlimmste, was uns passieren kann, abgesehen von körperlicher Gewalt. Dann wächst in uns der Wunsch nach Genugtuung, nach Vergeltung, nach Rache, nach Gerechtigkeit, Auge um Auge. Aber wir sind ja zivilisierte Menschen und reden dann ganz sachlich weiter, reden wieder über das eigentliche Thema, tun so, als wäre fast nichts passiert. Und unter der Oberfläche brodelt und grummelt es. Und dann merken wir reden aneinander vorbei. Wir können Tage, Wochen, Monate darüber streiten, ob eine Sache nun so oder so passiert ist, wer wann was gesagt hat und wie sie denn nun tatsächlich abgelaufen ist. Endlose Schleifen von nutzlosen Gesprächen, weil wir einander nicht mehr zuhören können. Bei jedem Wort, bei jedem Satz hören wir die Verletzungen, die Kränkungen, die der andere uns zugefügt hat, mit. Wir misstrauen ihm. Wir glauben ihm nicht, was er sagt. Und wir deuten alles, was er sagt, zu seinen Ungunsten. Aber auch wenn wir scheinbar, in einem Konflikt scheinbar der Gewinner sind, wenn unsere Meinung, unsere Position sich durchsetzen konnte, merken wir, das ist nicht gut so. Wir merken, wir scheuen das Gespräch mit dem anderen. Oder Smalltalk kriegen wir gerade noch so hin, das Gespräch übers Wetter. Und wir merken, der nicht gelöste Streit steht zwischen uns. In der Sache Recht behalten ist sinnlos, wenn die Beziehung kaputt gegangen ist. Und so haben wir am letzten Ende beide gemeinsam verloren.
Ich bin Ruben. Ich bin der älteste Sohn Jakobs. Als damals die Geschichte mit dem Verkauf von Josef passierte, war ich schon lange erwachsen und hatte selber schon eine Familie. Es ist jetzt schon viele Jahre her. Ja, Josef war schon wirklich sehr ekelhaft. Er war 17, ständig stichelte er herum, ständig pochte er mit seinem Verhalten darauf, der Lieblingssohn zu sein. Das ging bis in seine Träume hinein, die er dann stolz erzählte. Niemand konnte ihn leiden, diesen ersten Sohn der Lieblingsfrau unseres Vaters. Als er damals als Vaterspion zu uns kam, beschlossen wir Brüder, ihn zu töten. Ich wollte ihn zwar irgendwie retten, aber ich versagte, weil ich nicht mutig genug war, ihn offen zu verteidigen. Klar, ich hatte im Prinzip erreicht, dass man ihn dann verkaufte. So wurde er nicht sofort getötet, aber ist das besser? Ist so ein Verkauf als Sklave nicht ein Tod auf Raten, vielleicht sogar noch schlimmer als ein sofortiger Tod? Ich hätte damals einfach mutiger sein müssen, aber er war so ein Ekel. Ich habe ihn wirklich richtig gehasst. Und das ist ja auch verständlich. Er hat mich verletzt. Er hat mir die Ehre genommen, die mir zustand, mir als dem Ältesten. Die Ehre, die der Vater mir hätte geben müssen. Doch er, immer er stand im Mittelpunkt. Er wurde geliebt. Er war der Sohn, der Liebling. Er hat mich gedemütigt und gekränkt. Er hat mich abgewertet. Ich war doch so viel älter. Ich war im Recht. Und ich hatte das Recht, ihn niederzumachen. Ich hatte das Recht. Ich hatte es. Ich habe es. Noch heute hasse ich ihn. Auch, weil er verursacht hat, was ich getan habe. Er brachte mich dazu, ein Brudermörder zu sein. Ich, Ruben der Älteste. Ich, der ich Verantwortung tragen sollte. Ich habe Vater damals die Geschichte vom angeblichen Tod Josefs miterzählt. Ich habe ihn belogen, ihm Schmerz zugefügt. Ein wildes Tier hat ihn zerrissen. Das war unsere Ausrede. Vater zog es nie in Zweifel. Er vertraute uns. Das war noch schlimmer als alles andere. Nun, eigentlich könnte doch seit dem Tag alles vorbei sein. Abgeschlossen mit dem Verkauf dieses Vaterlieblings. Josef war doch endlich weg. Ich war befreit. Mein Streit mit ihm gelöst. Oder? Doch es ist nicht vorbei. Jedes Mal, wenn ich Vater ansehe, merke ich, was dieser Bruderkonflikt mit mir gemacht hat und noch macht. Es gibt mir einen Stich durchs Herz. Vater leidet noch immer an dem angeblichen Tod Josefs, noch jetzt, nach vielen Jahren. Und ich habe das verursacht durch meinen Streit mit Josef. Durch meine Unversöhnlichkeit, durch mein Verletztsein, durch meinen Hass, weil ich nicht darüber reden konnte. Es ist nicht zu Ende. Tagelang geht es gut. Ich denke nicht an Josef. Tagelang habe ich Ruhe, ich arbeite, ich lache, ich lebe. Doch dann ein Blick meines Vaters, wenn er traurig in die Welt schaut, und es reicht, um mich wieder in den Streit von damals hineinzuversetzen. Um wieder den Hass zu fühlen. Ich schäme mich. Aber ich habe doch recht. Ich fühle mich total zerrissen. Ich fühle, dass es nicht in Ordnung ist, dass etwas in meinem Leben kaputt ist. Es schmerzt. Es ist ungelöst. Ich habe Sehnsucht nach Frieden, nach Ruhe. Doch wie sollte ich sie erlangen? Kann ich je wieder zur Ruhe kommen mit dem, was ich getan habe? Wenn ich meine Kinder ansehe und sie zusammen sind, denke ich an den Streit mit meinem Bruder. Was? Wenn ihre Streitereien so schlimm werden wie die zwischen Josef und uns anderen Brüdern? Nachts ist es am schlimmsten, in der Dunkelheit. Wenn ich im Zelt liege, ich denke an Josef. Ich hasse ihn. Ich leide. Ich habe den Wunsch, dass es endlich aufhört. Ein Stein drückt meine Brust zusammen. Wie kann es wieder gut werden? Was soll ich tun?
Eine der bekanntesten Geschichten des Alten Testaments. Josef, oft der große Glaubensheld, der von Gott auserwählt wird, um das Land, Länder um ihn herum vor einer großen Hungersnot zu retten. Und gleichzeitig die andere Seite der Medaille, die Bibel auch berichtet. Eine tragische Familienkrise. Viele einzelne Menschen, die abgebildet werden und wo man sieht, alle scheitern. Keiner ist das Vorbild, was man sich eigentlich von jemand erhofft, von dem gesagt wird, ein Mann, den Gott gebraucht. Ein Mensch, der mit Gott in Verbindung steht. Und das war die ganze Familie. Christen sollten doch eigentlich Vorbilder sein. Und ich glaube, dass wir uns alle sehr gut in Ruben hineinversetzen können. Diese Zerrissenheit spüren, dass wenn wir uns ehrlich zugestehen, dass wir Hass haben können, Wut und Zorn und gleichzeitig aber auch die Sehnsucht nach Heilung und Frieden. Und dann sind vielleicht Jahre ins Land gezogen. Die Probleme nicht geklärt, vielleicht sogar einfach nur weg, weil Josef, wer weiß, ob er noch lebt oder nicht. Aber man kann es nicht mehr gut machen. Es ist anscheinend zu spät. Und selbst wenn er da wäre, hätten die es geklärt? Ich glaube, jeder von uns kennt diese Geschichten in seinem eigenen Leben. Dass wir Konflikte haben, vielleicht in der Familie, vielleicht einfach nur ganz kurz, wie es Annette gesagt hat, im Straßenverkehr, vielleicht zwischen Freunden. Vielleicht auch beobachtend, weil ihr wisst, ihr kennt welche, die sind gerade richtig zerstritten und das sind beides eure Freunde und ihr seht irgendwie nur zu, weil ihr hilflos seid, nichts machen könnt und leidet einfach nur mit. Weil es nicht mehr so war, wie es vorher war. Und selbst wenn die Monate ins Land ziehen und man so tut, als sei alles okay, merkt man, nee, da ist doch noch was. Es ist nicht mehr so, wie es mal war. Selbst wenn keiner mehr drüber redet und alle Smalltalk machen können und plötzlich sich angrinsen können, weiß man, da ist noch irgendwas. Weil es vielleicht nie angepackt wurde, nie geklärt wurde, weil nie wieder Frieden geschlossen wurde. Man dachte vielleicht, die beste Methode, es zu klären, ist einfach zu vergessen. Nicht mehr drüber zu reden, einfach auszusitzen, Gras drüber wachsen zu lassen. Die Geschichte von Josef endet ja mit einem Happy End. Schön zu sehen, dass ganz oft in der Bibel dieses Happy End zu sehen ist, aber ich möchte euch mal mit in dieses Happy End hineinnehmen und wenn ich da richtig reinschaue, ist es für mich kein Happy End. Da ist die Situation, wie die Hungersnot nun ausbricht und die Brüder, weil sie kein Getreide mehr haben, nach Ägypten reisen. In der Zwischenzeit ist Josef zum zweitmächtigsten Mann Ägyptens geworden, direkt unterm Pharao. Mit seinen Träumen und Visionen, die er bekommen hat, hat er das ganze Land aufgebaut. Er hat es gerettet, hat Kornspeicher aufgestellt, wirtschaftlich klug gehandelt, sodass sogar der Pharao zu ihm sagte, wie könnten wir einen Mann finden, dem der Geist Gottes ist, wie in diesem? Das super Vorbild für den Pharao. Und dann kommen seine Brüder, das erste Wiedersehen. Er komplett verkleidet, sieht aus wie ein Ägypter und sie erkennen ihn gar nicht. Sie wissen, oh, das ist ein hoher Mann und sie wollen Getreide und er wird plötzlich neugierig und fragt nach, woher sie kommen, ob sie einen Vater haben, noch andere Brüder. Und sie erzählen ihm und er wirft ihnen vor, na, ihr seid doch eigentlich nur Spione. Eigentlich wollt ihr nur hier auskundschaften und uns irgendwann hier beklauen. Er unterstellt ihm böse Absichten und sagt, wenn es wirklich so ist, dass eure Geschichte stimmt, dann holt ihr mir euren Bruder und bis dahin bleibt einer von euch hier. Und die ganze Zeit hat jemand, als Josef mit seinen Brüdern geredet hat, übersetzt. So wie du gerade für mich übersetzt. Sie wussten nicht, dass er ihre Sprache versteht. Und sie sagten, das haben wir an unserem Bruder verschuldet. Denn wir sahen die Angst seiner Seele, als er uns anflehte und wir wollten ihn nicht erhören. Darum kommt nun diese Trübsal über uns. Ruben antwortete ihnen und sprach, sagte ich es nicht euch, als ich sprach, versündigt euch nicht an den Knaben? Doch ihr wolltet nicht hören. Nun wird sein Blut von uns gefordert. Sie wussten aber nicht, dass Josef verstand, was sie redeten, denn er redete mit ihnen durch einen Dolmetscher. Und er wand sich von ihnen und fing an zu weinen. Er drehte sich um, weil er merkte, boah, die Brüder bereuen gerade, was sie getan haben. Sie sehen die Schuld an ihren Händen und sie sind vielleicht gar nicht so brutal, wie ich dachte, dass sie sind. Und weil sie nicht wissen, dass ich gerade Mäuschen spiele und gar nicht da bin, muss das echt sein. Sind wir nicht genauso wie Josef? Total menschlich reagiert er. Wenn wir wüssten, dass die Reue von jemand anders echt ist, würde uns Vergebung leichter fallen. Dann könnten wir auf den anderen zugehen. Und er gibt ihnen plötzlich hier diese Chance. Er baut etwas neu auf, weil er diese Reue sieht. Und ich denke mir, ja, so bin ich auch. Dann fällt es mir leichter. Wenn ich sehe, dass die Reue echt ist, dann kann ich auch vergeben. Aber der andere soll den ersten Schritt tun. Interessant ist, dass der Gott, an den Josef glaubt, der Gott, an den die Brüder glauben, ganz anders ist. Jesus Christus hat nicht gewartet, bis er Reue von uns sah. Er starb nicht am Kreuz, weil er gesehen hat, oh, die Menschen sehen ein, dass sie auch schlecht sind. Jesus sah uns und hat gesagt, ich möchte, dass sie leben. Ich möchte, dass wir uns versöhnen. Ich bin gekommen, um die Menschen mit Gott zu versöhnen, mit mir zu versöhnen. Und ich werde sterben, selbst wenn sie niemals bereuen. Ich werde so weit gehen, um ihnen zu zeigen, dass ich es ernst meine, dass ich diesen Frieden wiederhaben möchte. Und dann merke ich, dass das eine ganz andere Qualität ist. Und wenn ich mir ein Vorbild aussuchen würde, wäre es an dieser Stelle nicht Josef. Aber es ist so schön dahergesagt. In der Kirche als Pastor kann man das schön sagen. Die Antwort ist, schau auf Jesus. Er hat es qualitativ besser hingekriegt. Aber ist es nicht so, wenn wir auf der einen Seite diese Spannung wie Ruben fühlen, diese Zerrissenheit, dass wir das Auge sehen und eigentlich nur das andere Auge haben wollen. Es soll Gerechtigkeit kommen. Der andere soll endlich mal sehen, dass er Blödsinn gemacht hat und zur Not die ganze Kraft des Gesetzes spüren. Ja, und zur Not klagen wir im weltlichen Gericht, haben eine Rechtsschutzversicherung und in der Gemeinde gehen wir zur Not bis zum Gemeinderat oder in die Gemeindestunde. Oder wir schweigen es einfach tot, weil das bringt eh nichts. Die sind nicht mehr so gerecht wie damals. Sie steinigen keine Leute mehr. Das ist alles weichgespült hier. Das bringt alles nichts. Also schiebe ich alles unter den Teppich. Weil ich so wie Josef bin. Denke ich mir, hey, wenn der andere wenigstens sehen würde, dass er was falsch gemacht hätte, dann würde ich ja auch vergeben. Interessant, wie wir als Christen manchmal denken. Und ich schließe euch jetzt mal meine Gedanken mit an und glaube, dass ihr sie kennt. Also vielleicht sind sie euch nicht ganz so fremd. Und dann ist da dieser Jesus, der das ganze Konzept, die ganzen Ideale, die in der Bibel versteckt sind, auf den Kopf stellt und sagt, ja, Hier sind Menschen, die Menschen nach meinem Herzen sind. Menschen, die wieder offen sind für Versöhnung, aber wenn ihr hineinschauen werdet, werdet ihr sehen, dass sie sind wie du und ich. Fehlerhaft, schwach. Mut beweisen im Krieg, ja. Aber wenn es um Streitigkeiten geht und nachgeben und den ersten Schritt machen, da schwindet der Mut ganz schön schnell. Dann reden wir von weichgekochter Liebe und nee, hier müssen wir erst alles richtig rücken, bevor hier überhaupt etwas passiert. Und ich merke, dass das zu Leid führen kann. Dass das dazu führen kann, dass wir alle merken, hey, hier ist etwas, wie es nicht sein sollte, aber wir wissen vielleicht auch nicht, wie man es wieder hinkriegt. Und deswegen ist vielleicht jeder von uns gleich hilflos. Und diese einfache Antwort, schau einfach nur auf Jesus, das kann es doch nicht sein. Das kann es doch eigentlich nicht sein. Und dann beginnt etwas in dem Bild, sich vielleicht zu verändern. Da ist dieses Auge. Und ich frage mich die ganze Zeit, wie kann ich das denn so hinkriegen, dass den, den ich anschaue, wo ich vielleicht nur Hass und Wut verspüre, vielleicht auch sage, okay, es wäre vielleicht schön, wenn es wieder so wäre wie vorher, dass Frieden da wäre, dass ich nicht denke, ach, ich suche mir mal die andere Ecke in der Gemeinde, um dem aus dem Weg zu gehen, wo Freunde wissen, hey, das passt nicht. Wie kann ich einen Menschen wieder ansehen und neu sehen? Und ich merke, das klappt bei mir nicht, wenn ich die Person ansehe. Wenn ich auf meine Verletzung, auf meinen Stolz schaue, auf das, was sie mir angetan hat, dann verhärtet sich bei mir das Herz eher und dann denke ich mir, ich habe doch recht. Und selbst wenn ich weiß, dass ich auch meinen Teil dazu beigetragen habe, drehe ich meine Story so gut, dass der andere schlechter dasteht. Und dann überlegt man sich das. Und dann kommt man in diesen Konflikt, kommt jede Woche wieder zum Gottesdienst, hat täglich seine Andacht, betet, redet von Liebe und Versöhnung, sieht sein Vorbild Jesus Christus und schaut immer wieder zum Kreuz. Man sieht das Kreuz und fragt sich, welche Kraft hat es überhaupt? Welche Kraft hat dieses Kreuz? Die Bibel spricht davon, dass da eine Kraft von ausgeht, die nicht von dieser Welt ist. Und ganz oft habe ich das Gefühl, na, wo ist denn diese Kraft? Ich schaue gerne nach außen und sage, okay, dann zeig mir Wunder. Und die Bibel spricht davon, dass diese Wunder viel näher dir liegen, als du denkst. Jesus kam auf der einen Seite, um Frieden mit dir zu schließen, mit jedem Einzelnen von uns. Er kam, um uns zu versöhnen. Aber er kam eben auch, um uns miteinander zu versöhnen. Wer anfängt, auf das Kreuz zu schauen, der kann nicht anders, als eigentlich ganz ruhig zu werden. Und ich weiß, dass das jeder kennt von uns. Die Dankbarkeit, die Gnade zu wissen, was für uns getan wurde. Kennt ihr solche Gebete, wo wir dann für die anderen beten und zeig ihnen, dass sie wieder auf den richtigen Weg kommen? Schenk ihnen Frieden und zeig ihnen, was sie falsch gemacht haben und wieder zur Besinnung kommen. Ich weiß nicht, welche eure Worte sind. Die klingen jetzt sehr plastisch, weil das auch nicht ganz meine Worte sind. Aber so ähnlich klingen meine Gebete auch zwischendurch. Habt ihr schon mal versucht, euer Gebet zu verändern? Gott zu fragen, Gott, wenn du es kannst, Menschen anzuschauen und ihnen zu vergeben, als sie noch Feinde mit dir waren, wo sie nichts vorgewiesen haben, wo sie einfach vielleicht schlimm waren und du hast sie trotzdem geliebt und du sagst, es ist möglich auch zwischen uns Menschen. Wenn das wirklich möglich ist, dann ist das ein Wunder, wenn es bei mir passiert. Und um dieses Wunder bitte ich dich. Hilf mir nicht zu sehen, was andere falsch gemacht haben oder wo sie mich verletzt haben, sondern unabhängig, was war. Hilf mir, den ersten Schritt zu gehen. Hilf mir, zu vergeben. Hilf mir, den Frieden, den du gebracht hast, weiterzugeben. Und dann wird aus Auge um Auge einander sehen. Wiedersehen, wieder anschauen, wieder anblicken. Und das alles aufgrund des Kreuzes. Ich glaube, dass die Geschichte von Josef trotzdem ein Happy End ist. Auch wenn er diesen Anschub brauchte, um zu sehen, dass die Buße da ist, den wir manchmal auch so brauchen, glaube ich, dass das Kreuz uns genau das vor Augen führen kann. Ich muss nicht erst die Buße von jemandem sehen oder die Echtheit, ob er es echt meint, sondern ich kann anfangen zu sehen, dass die andere Person, die mir vielleicht dies oder jenes getan hat, dass sie zu mir gehört. Und das will ich ja vielleicht nicht unbedingt. Das tut ja vielleicht weh, wenn man sagt, am liebsten, und ich kenne solche Geschichten in meiner Familie, am liebsten will ich die nie wieder sehen. Aber es geht hier heute nicht um irgendjemand in meiner Familie, es geht heute hier auch nicht um irgendjemand in deiner Familie, wo wir wissen, hey, das wird unmöglich sein und wenn es passiert, ist es ein Wunder. Heute geht es hier um mich und es geht um dich. Es geht nicht darum, wer diese Predigt hören soll, sondern die Frage darum, ist da was dran an diesem Kreuz? Geht da eine Kraft von aus? Ist es möglich, zu vergeben, selbst wenn nichts aus dem Weg geräumt wird? Selbst wenn die andere Person sich nicht ändert, sich nicht entschuldigt? Vielleicht noch so wie Josef, genauso arrogant und verzogen ist wie vorher? Weiß nicht. Vielleicht ist ihm ja seine Position als zweitmächtigster Mann auch zu Kopf gestiegen. Wir wissen nicht, wie sein Charakter da plötzlich war, ob er das dann immer raushängen lassen hat. Na, seht ihr, mein Traum ist übrigens in Erfüllung gegangen und ich bin jetzt so großzügig, dass ich euch Getreide gebe und euch hier aufnehme. Da könnte ich mir vorstellen, dass die Brüder sich auch denken, ja toll, ey. Na, so viel anders als vorher ist es auch nicht geworden. Es hat sich gar nicht viel geändert. Wir erwarten diese große Veränderung bei den anderen. Aber das Kreuz hat eine ganz andere Theorie. Jesus glaubt an die Veränderung in dir. Er glaubt, dass du das Wunder sein kannst. Er glaubt, dass du das vollbringen kannst. Dass alle äußeren Faktoren für dich keine Rolle mehr spielen und du jemanden lieben kannst, obwohl du es vorher nie wolltest. Obwohl du verletzt geworden bist, vergeben kannst. Daran glaubt Jesus. Ich glaube, dass wir das können.